HR Info, Netzwelt.
Alexa, sage dem Backofen, Sesam, öffne dich.
Das hat Roland Hagenbucher von Siemens auf der Elektronikmesse IFA in Berlin gesagt und prompt hat sich die Tür des Backofens automatisch geöffnet. Smart Home, also das vernetzte Zuhause, ist auf der internationalen Funkausstellung mal wieder eines der großen Themen. Gerade hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden frische Zahlen herausgegeben. In Deutschland nutzen schon 6 Millionen Menschen Smart Home Technologie zu Hause. Doch das vernetzte Zuhause birgt auch Gefahren und die betreffen nicht mal unbedingt den einzelnen Nutzer, sondern uns alle. Smart Home ist das Thema dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Das vernetzte Zuhause, das ist in den letzten Jahren immer ein großes Thema auf der internationalen Funkausstellung gewesen. Wo wir gerade in Sachen Smart Home stehen, darüber habe ich mit Ulrike Kuhlmann vom Computermagazin CT gesprochen, die auch seit Jahren regelmäßig die IFA in Berlin besucht. Das große Problem bei den vernetzten Geräten war schon immer, dass die Hersteller oft auf ganz unterschiedliche Standards setzen. Und dann kann das für den Nutzer zu Hause eine große Herausforderung sein, wenn er Geräte verschiedener Hersteller in sein System integrieren will. Ich habe Ulrike Kuhlmann zu Beginn unseres Gesprächs gefragt, ob diese Probleme mit den verschiedenen Standards denn immer noch bestehen.
Also tatsächlich gibt es die immer noch. Die Hersteller nutzen unterschiedliche Standards. Das heißt, ich brauche für bestimmte oder für die Geräte eines Herstellers einen anderen Hub als für die Geräte eines anderen Herstellers. Das ist ein bisschen nervig. Das ist natürlich von den Herstellern insofern gewollt, wenn ich einmal bei seinen Geräten bin, dann werde ich mir das nächste Gerät auch von ihm kaufen, damit es in mein smartes Heim passt. Das ist ja erstmal die Installation, aber wenn ich es nachher anwende, dann habe ich eine übergreifende Lösung durch eine Steuerung über Alexa beziehungsweise über den Google Assistant. Und das ist eigentlich ganz nett, finde ich. Auch wenn die Installation weiterhin mühsam ist und ich habe mehrere Hubs, kann ich aber zumindest über eine Alexa-Lautsprecher zum Beispiel sagen, schalte Licht an, mach die Spülmaschine an, fahr die Rollläden runter, ich möchte einen Kaffee und was weiß der nicht.
Also das heißt, der eigentliche Trend, der sich abzeichnet, ist, dass wir immer mehr die Geräte dann über eine Sprachsteuerung letztlich steuern.
Ja. Also das, glaube ich, kann man sagen, dass die Sprachsteuerung, da geht es auf jeden Fall hin und es ist ja auch viel praktischer. Erstens muss ich nicht zu den Geräten hingehen, ich kann also im Sofa sitzen bleiben und ich muss auch keine anderen Geräte dafür zucken und auch keine Fernbedienung suchen, sondern kann einfach das sagen, was ich will und dann im besseren Fall macht es das Gerät dann.
Also Fernbedienungen sind out, eigentlich ja dann auch schon Apps auf dem Smartphone, mit denen ich das steuern kann.
Letztendlich ja, letztendlich ist natürlich diesen Weg gibt es immer noch. Natürlich haben die auch alle eine App auf dem Smartphone oder fürs Smartphone und von da kann ich alles steuern. Aber auch das ist ja eigentlich unbequem. Ich muss also immer mein Smartphone zücken, die App aufrufen, die ich gerade brauche und dann muss ich das da eingeben. Viel praktischer ist es natürlich, wenn ich es einfach sagen kann.
Jetzt haben relativ viele Menschen immer noch Sicherheitsbedenken, auch gerade was die Smart Speaker angeht. Haben Angst davor, dass sie abgehört werden, dass diese Geräte manipulierbar sind von außen, dass man dann tatsächlich die Geräte auch abhören kann. Oder aber, dass, ja, ich sag jetzt mal, die Sicherheit an sich, also dass generell diese Geräte Schwachstellen haben und gehackt werden können. Wie steht es denn damit? Ist die Sicherheit da noch ein großes Problem oder ist das gar nicht mehr so das Thema?
Doch, das ist natürlich weiterhin das Thema. Man ist letztendlich als Nutzer oder als Verbraucher darauf angewiesen, dass die Hersteller ihre Arbeit ordentlich erledigen. Wenn die in ihren Apps oder in ihren Hubs an irgendwelche Schwachstellen haben in ihrer Software, sodass Leute von außen quasi mein Verhalten beobachten können, darum geht es ja letztendlich, und dann in irgendeiner Form in mein Netz eindringen oder eben dann auch womöglich physisch in mein Haus eindringen. Das hängt davon ab, wie gut die Hersteller es realisieren, und da bin ich leider dann drauf angewiesen. Das ist ein bisschen nervig.
Ja, auf das Thema Sicherheit werde ich auch im Laufe der Sendung mit Linus Neumann vom Chaos Computer Club sprechen. Mich würde noch interessieren, künstliche Intelligenz, ist das auch immer wichtiger in Sachen Smart Home? Also, dass die Geräte und die Dinge, die ich sozusagen integriert habe in mein Netzwerk, dann auch meine Verhaltensweisen mittlerweile dann irgendwann erlernen und kennenlernen und dann schon wissen, ah, okay, da kommt jemand immer um 18 Uhr von der Arbeit nach Hause, da fahre ich dann im Winter doch schon mal die Heizung hoch oder schalte das Licht schon mal ein. Also ist da auch mehr zu erwarten in Sachen künstlicher Intelligenz und ja, Lernen von den Verhaltensweisen des Nutzers?
Künstliche Intelligenz ist so eins von den Buzzwörtern auf der IFA. Das schallt einem überall entgegen. Die sind nicht alle wirklich intelligente Systeme, von denen es behauptet wird. Letztendlich geht es ja bei der künstlichen Intelligenz darum, dass die Systeme selbst lernen und dann meine Bedürfnisse sozusagen schon vorher erraten können. Das ist ja das, was man eigentlich will. Viele vermeintlich KI-gesteuerte Geräte machen einfach immer das Gleiche und lernen auch nicht, sondern man muss ihnen sagen, ich komme immer um 8 nach Hause und deswegen mach doch mal bitte um 7:30 irgendwie die Heizung an oder so. Tatsächlich will man es umgekehrt. Man will sich nicht drum kümmern, sondern die sollen das selber lernen. Und das ist auch das Ziel natürlich im smarten Heim, dass die Geräte oder das ganze System selbst lernt wird, sodass ich mich, dass ich gar keine Anweisungen mehr geben muss, sondern der weiß schon, naja, das wird jetzt hier ein bisschen zu kühl, das mag sie nicht so gerne, ich fahre mal ein bisschen die Heizung hoch.
Das sagt Ulrike Kuhlmann vom Computermagazin CT. Sie hat einen ersten Überblick gegeben, wo wir in Sachen Smart Home gerade stehen. Wir haben über die unterschiedlichen Standards beim vernetzten Zuhause gesprochen, auf die die Hersteller setzen und dass diese es immer noch nicht geschafft haben, sich auf gemeinsame Standards zu einigen. Der südkoreanische Hersteller Samsung präsentiert auf der IFA in Berlin neue Technik, die dieses Problem lösen könnte. Johannes Frevel berichtet von dort.
Der Fernseher von einem türkischen Hersteller, der Kühlschrank aus Slowenien, die Waschmaschine aus Südkorea, der Trockner aus Deutschland und der Kaffeeautomat aus der Schweiz, alle haben Smart Home an Bord. Olivia Wintermeier von LG preist Vorteile des vernetzten Küchenparadieses.
Die Waschmaschine kommuniziert mit dem Trockner, welches Waschprogramm ausgewählt wurde, und der Trockner wählt so dann das optimale Programm aus.
Das ist Theorie. Denn wegen abgeschotteter Herstellerstandards scheitert markenübergreifendes Smart Home in der Praxis an digitaler Sprachverwirrung. So wollen Hausgerätefirmen Verbraucher motivieren, möglichst alles bei einer Marke zu kaufen. Weil das in der Regel scheitert, setzen Hersteller statt auf digitale Schwarmintelligenz vernetzter Geräte in der Wohnung nun darauf, jedes einzelne Gerät mit künstlicher Intelligenz auszustatten, damit es Vorlieben der Besitzer lernt. Thomas Saldit, Digitalstratege bei Bosch Siemens Hausgeräte, beschreibt das Ziel.
Die künstliche Intelligenz in unseren Geräten muss Ihnen dabei helfen, genau diese Aufgaben besser, präziser, leichter oder vielleicht inspirierter vollbringen zu können.
Allein die Hochrüstung aller Hausgeräte mit künstlicher Intelligenz sei der falsche Weg, gibt man sich hingegen bei Samsung überzeugt. Das südkoreanische Unternehmen will die Geräte verschiedener Hersteller mit digitaler Übersetzungshilfe aus der Cloud zusammenführen, um Wachstumsbremsen bei Smart Home zu lösen. Thomas Böker von Samsung beklagt den Status quo.
So sind viele halt eine Insellösung geblieben. Die Folge war darin eine fehlende Akzeptanz. Smart Home, so wie es sein soll, der eigentliche Mehrwert, der ergibt sich dann aus dem Zusammenspiel aller Geräte miteinander.
Ein neues kleines Gerät von Samsung soll die Daten aller Hausgeräte in einer offenen Plattform zusammenführen. Eine Smartphone-App leistet per Mobilfunk die Übersetzung der verschiedenen Digitalsprachen. Digitale Assistenten fügen die Sprachsteuerung hinzu. Adapter sollen sogar ältere Kaffeemaschinen oder Stehlampen Smart Home fähig machen.
Wir haben verschiedene Geräte, in der Mitte ein Smart Hub, verschiedene Sensoren außenrum. Konkret bedeutet das, dass wir ein modulares System haben. Wir haben uns vorgenommen, bis 2020 alle Geräte miteinander vernetzbar zu machen.
Allerdings, die großen europäischen Marktführer lassen bisher kein Interesse daran erkennen, den Geschäftserfolg ihrer Produkte von einem System abhängig zu machen, das sich in der Hand ihres großen asiatischen Konkurrenten Samsung befindet.
Die Hersteller von Smart-Home-Geräten können sich nicht auf gemeinsame Standards einigen. Samsung will das Problem angehen, aber es ist noch fraglich, ob sich die europäischen Hersteller darauf einlassen. Ein Bericht war das von Johannes Frevel.
HR Info. Netzwelt.
Das vernetzte Zuhause ist unter anderem ein großes Thema auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Auch der Chaos Computer Club befasst sich mit dem Smart Home und natürlich auch mit den Gefahren, die die smarten Geräte mit sich bringen. Zum Beispiel Linus Neumann. Mit ihm habe ich gesprochen. Er warnt immer wieder vor Sicherheitslücken bei vernetzten Geräten. Und ich habe ihn gefragt, was es da für Sicherheitslücken gibt und wo sie liegen.
Also jede Sicherheitslücke ist natürlich eine andere und wenn ich jetzt schon wüsste, wo sie alle sind, dann würde ich sie auch ausnutzen oder beseitigen. Das Problem ist vielmehr hier eine nachlässige Nachsorge für diese Geräte. Wenn Sie sich das also anschauen, Sie kaufen jetzt, früher haben Sie von mir aus einen Heizungsthermostat gekauft, das war irgendwie ein mechanisches Gerät, von der Funktionsweise eigentlich auch für jede Kundin und jeden Kunden nachvollziehbar im Funktionsumfang auch eingeschränkt, kann eine Heizung steuern. Und jetzt haben wir in solchen Geräten Computer drin. Und das Spannende an einem Computer, das, warum wir Computer bauen, warum Computer so genial sind und auch irgendwie diese Welt revolutionieren, ist, dass sie programmierbar sind, potenziell alles zu tun. Und diese Smart Home Geräte sind also nun nicht mehr eine Glühlampe, sondern eine Glühlampe mit Internet, mit Computer. Also ein Computer, der am Internet hängt und außerdem auch eine seiner vielen Funktionalitäten ist die Steuerung einer Beleuchtungsanlage. Und diese Geräte werden unter natürlich sehr hohem Preisdruck gefertigt, weil sie konkurrieren müssen mit normalen Leuchtmittelanlagen, Heizungssteuerungssystemen und was die Leute sich alles irgendwie mit Computern in ihrer Wohnung versehen. Und in diesem Preiskampf fällt dann natürlich eine Sache relativ früh, zumindest bei den günstigen Anbietern, weg. Und das ist die Nachsorge für das Produkt. Da müssen Sie ja mitunter über Jahre Programmierer angestellt haben, die das Produkt weiterentwickeln können, die Schwachstellen entgegenwirken können, die auf dem neuesten Stand sind und dafür sorgen, dass diese Geräte überhaupt mit einem hohen Sicherheitsanspruch gebaut werden. Und all das passiert zumindest bei vielen billigen Geräten ganz einfach nicht. Die sind quasi schon im Regal unsicher und es wird keine Sorge dafür getragen, dass die ja verbessert werden, obwohl wir das von Computern wissen. Nehmen Sie Windows XP als Beispiel. Ein Betriebssystem, das über einen Zeitraum von 13 Jahren so ungefähr alle 4 bis 8 Wochen auch wirklich kritische Updates bekommen hat, weil Schwachstellen immer wieder neu gefunden werden und immer wieder neu beseitigt werden müssen.
Das heißt, dass ich, wenn ich jetzt ein Hacker bin zum Beispiel, einfach nach Schwachstellen in diesen Geräten suchen kann und damit im Grunde das ganze System übernehmen kann, beziehungsweise da einfach einfallen kann? Sind es einfach Einfallstore von außen, wo ich Gefahr laufe, dass da jemand sozusagen von außen sich in mein System hackt?
Mitunter ist das eines der Risiken. Es gibt natürlich Schwachstellen unterschiedlicher Güte. Ja, einige Schwachstellen sind vielleicht tatsächlich direkt aus dem Internet angreifbar, ohne dass noch eine Nutzerinteraktion notwendig wäre. Andere, komplexere Schwachstellen erfordern dann vielleicht, dass ich vorher noch ein anderes System hacken oder umgehen muss oder dass ich eine Zielperson dazu bringen muss, einen bestimmten Button zu drücken, um mir bestimmte Rechte als Angreifer einzuräumen. Also nicht jede Schwachstelle ist so etwas Magisches wie der Hacker kommt einfach rein, es gibt überhaupt gar keine Interaktion und keine Möglichkeit, das zu verhindern. Aber wenn wir solche Schwachstellen haben, dann kommt da zum Beispiel so etwas bei raus wie bei dem Mirai Botnet. 2016 war das der Fall, wo ein Angreifer viele hunderttausende Videokameras unter seine Kontrolle gebracht hat. Und diese Videokameras hat er jetzt nicht genutzt, um diese Leute zu beobachten, die diese Videokameras betrieben haben, sondern er hat von diesen Videokameras aus dann wieder neue Angriffe auf andere Systeme gestartet. Also häufig werden solche Geräte dann von Angreifern massenhaft gehackt, gar nicht um die Zielpersonen und Eigentümerinnen dieser Geräte irgendwie zu schädigen, sondern vielleicht mit Hilfe dieser Geräte wiederum andere Leute zu schädigen.
Also das heißt im Grunde die Rechenleistung dieser kleinen Computer zu missbrauchen und dann Angriffe zu starten von diesen kleinen Computern.
Genau, viel interessanter noch als die dann doch sehr eingeschränkte Rechenleistung ist, dass das Gerät einen Internetanschluss hat. Und wir Angreifer brauchen ja im Internet vielleicht mal einen Ort, von dem aus wir anonym einen Angriff starten können. Wir brauchen mal einen Ort, wo wir vielleicht nicht erkannt sind, den wir verwenden können. Und wenn man eben über sehr viele Internetanschlüsse überall auf dieser Welt verfügt, dann kann man von diesen vielen tausenden Internetanschlüssen beispielsweise koordiniert auf ein spezifisches Ziel zugreifen und das somit dann überlasten. Wenn Sie sowas beispielsweise mit einem Online-Shop machen, ne, der ist dann für den Zeitraum, die Sie diesen Online-Shop überlasten, außer Gefecht gesetzt, außer Geschäft gesetzt. Und da können Sie natürlich dann beispielsweise Erpressungsgeschäftsmodelle entwickeln und sagen, okay, wenn du möchtest, dass dein Online-Shop wieder erreichbar wird, dann müssen wir uns hier mal finanziell einigen, damit ich damit aufhöre.
Das heißt, ein großes Problem ist letztlich die schiere Masse dieser Geräte, die einfach nicht mehr gewartet werden. Die sind auf dem Markt, dann gibt es keine Sicherheitsupdates. Es gibt möglicherweise Schwachstellen, wenn diese Schwachstellen bekannt werden in Bereichen, ich sage jetzt mal bei Hackern, dann können die gewissermaßen davon ausgehen, dass diese Schwachstellen nicht behoben werden. Die bleiben immer offen und im Grunde geht eine Gefahr von dieser Masse von Geräten aus, die möglicherweise unsicher sind und angreifbar sind.
Genau, diese Masse an Geräten, die dann irgendwo auch vergessen am Internet hängt, ja, die haben noch eine spannende Eigenschaft, dass sie nämlich weniger Möglichkeiten haben, mit ihren Besitzerinnen zu interagieren. Wenn jetzt jemand ihren Windows-Rechner hackt und damit die Internetleitung langsam macht oder so oder den Rechner stark belastet, dann geht vielleicht der Lüfter an oder sie merken ein Ärgernis im Betrieb dieses Gerätes. Wenn das aber, sagen wir mal, ihre Heizungssteuerungsanlage ist, die jetzt noch einen Nebenjob als Söldner im Cyberkrieg hat, dann merken sie das nicht, ne? Und da haben wir also tatsächlich sehr, sehr viele Geräte in solchen sogenannten Botnetzen, die also vielleicht in einer Wohnung die Heizung steuern und den Rest des Tages an Hacking-Angriffen im Internet beteiligt sind.
Gibt es denn aber auch eine individuelle Gefahr? Also hätte möglicherweise ein Hacker auch ein Interesse, mein smartes Home zu hacken, um beispielsweise, ich sag mal, die Haustür aufzumachen, dass irgendjemand dann auch tatsächlich in der Realität reingehen kann, wenn ich nicht zu Hause bin. Also gibt es auch solche Fälle, dass ich ja letztlich einer individuellen Gefahr bei solchen Geräten ausgesetzt bin?
Wenn so ein Gerät gehackt wird, liegt es eigentlich an der Willkür und an der Motivation der Angreifer, was damit gemacht wird. Das heißt, solange die Angreifer nicht etwas Persönliches gegen Sie haben, haben Sie vielleicht auch nichts zu befürchten. Wenn die Angreifer aber natürlich eine Motivation haben, Ihnen zu schaden oder beispielsweise eine Tür zu öffnen in Ihrem Haus, wo es ja durchaus vielleicht eine Motivation zu gäbe, dann ist das natürlich auch in Ihrem Risikobereich. Also es liegt eigentlich nur daran, was ein Angreifer machen möchte. Wenn er Ihr Gerät übernommen hat, dann kann er das im Zweifelsfall tun. Dazu gehört, die Daten des Gerätes zu extrahieren, wenn wir jetzt von einem Gerät sprechen, an das zum Beispiel ein Mikrofon angeschlossen ist, spricht auch nichts dagegen, dieses Mikrofon anzuschalten oder auch diese Kamera. Sehr beliebter Spaß übrigens sind irgendwelche günstigen Kameras, die in China produziert wurden und die alle mit sehr einfachen Passwörtern geschützt werden. Da können Sie sich mit sehr wenig Google-Aufwand eine lange Liste an Kameras raussuchen, wo Sie sich mit dem Passwort 888 anmelden und dann eben eine Wohnraumüberwachung vornehmen können bei Menschen, die dieses Produkt gekauft haben. Natürlich gibt es da eine ganze Reihe an Risiken. Es kommt eben darauf an, was der Angreifer tun würde. Wo ich persönlich sehr schlechte Erfahrungen und sehr schlechtes Gefühl bei hätte, wäre alles, was jetzt wirklich sicherheitsrelevant ist. Also kann das Gerät wirklich ein Fenster öffnen? Kann das Gerät vielleicht wirklich eine Haustür öffnen? Habe ich vielleicht sogar ein sogenanntes smartes Schloss? Das sind alles Dinge, wo ich heute sehr, sehr vorsichtig wäre und sehr genau darauf achten würde, welchem Hersteller ich da vertrauen würde und vor allem darauf achten würde, nicht, dass der Hersteller mir zu Zeitpunkt X, wo ich es kaufe, ein unbedingt perfektes Produkt liefert, sondern dass er sich vor allem darum kümmert, dass dieses Produkt auf einem aktuellen Stand bleibt. Dass also eine Nachsorge betrieben wird und wenn dann Angreifer Schwachstellen gefunden haben und Angreifer werden Schwachstellen finden, ist immer nur eine Frage der Zeit, dass der Hersteller dann mit einem Update reagiert. Das ist übrigens auch eine der Forderungen des Chaos Computer Clubs in dem Bereich, die wir seit vielen Jahren aufstellen, dass wir sagen, wir verlangen für effektiv jedes Gerät, das verkauft wird und das eine Internetverbindung hat, einen Mindestzeitraum, den der Hersteller verpflichtet ist, für dieses Gerät eine Nachsorge zu betreiben.
Wäre es denn aus Ihrer Sicht dann sinnvoll, als Verbraucher möglicherweise auf Produkte auch zu achten, die ja nicht ganz so billig sind? Kann das ein Kriterium sein? Sie haben gesagt, der Preisdruck ist ja groß. Jeder muss irgendwie gucken, wo er bleibt mit seinen Geräten und muss die preisgünstig herstellen, spart dann an der Nachsorge. Oder kann sich ein Verbraucher auch tatsächlich schlau machen bei dem Hersteller, ob dieser noch weitere Sicherheitsupdates in den nächsten Jahren anbietet und dann auch da sicher sein, dass er da seine Sicherheitsupdates bekommt? Und muss er dafür möglicherweise tiefer in die Tasche greifen?
Es ist jetzt nicht nur im Bereich der Computer und der IT allgemein eine Weisheit, wer billig kauft, kauft zweimal. Wenn ich vor der Entscheidung stünde, mir ein Smart Home Gerät zu kaufen, würde ich mir als allererstes die Frage stellen, ob das wirklich notwendig ist. Also brauche ich dieses Gerät überhaupt? Dann würde ich mir die Frage stellen, okay, welche Risiken gehen mit dem Gerät einher? Ja? Wie wird es gesteuert? Hier gibt es den Unterschied. Einige Smart-Home-Geräte arbeiten wirklich dann im lokalen Netzwerk. Das heißt, das Gerät ist nur zu Hause aus dem eigenen WLAN steuerbar und nicht aus der Ferne. Es gibt natürlich viele, die sagen, oh, ich finde das aber super, wenn ich von der Arbeit losfahre, schon mal die Heizung in der Wohnung anzuschalten, habe dann dass die zusätzliche Angriffsoberfläche, dass meine Wohnung, meine Heizung auch aus dem Internet steuerbar ist. Da wäre ich nochmal besonders vorsichtig, mir das zu überlegen. Und dann zu guter Letzt stellt sich natürlich die Frage, kaufe ich bei einem Hersteller, der vielleicht einen gewissen Ruf hat und der auch einen Ruf zu verlieren hat, wo ich davon darauf schließen könnte, dass er im Zweifelsfall sich mit diesem Produkt Mühe gibt und Nachsorge treibt. Natürlich ist es wichtig, darauf zu achten, gibt es Updates für diese Geräte? Leider wird das nicht unbedingt kommuniziert. Sie können also nicht in die Zukunft blicken, weil die Hersteller nicht verpflichtet sind, für ihre Geräte Updates bereitzustellen. Aber wenn sie die Möglichkeit haben, hier zum Beispiel auf den Ruf des Herstellers zu achten und zu sehen, okay, dieser Hersteller hat, weiß ich nicht, so und so viel 100 Produkte und wenn wir auf der Webseite schauen, sehen wir, dass er selbst für Produkte, die 10 Jahre alt sind, noch Unterstützung anbietet und Software-Updates bereitstellt, dann kann man unter Umständen das Risiko eingehen. Wenn Sie aber irgendwo am Wühltisch stehen und da liegt eine Videokamera für 20 Euro, steht Smart dran und App dran, dann werden Sie mit diesem Gerät im Zweifelsfall nicht viel Freude haben.
Also auch hier heißt es mal wieder, man muss sich oder sollte sich auf jeden Fall vorab informieren über mögliche Sicherheitsupdates, die noch geleistet werden in den Folgejahren, nachdem ich das Produkt gekauft habe. Ich würde noch gerne einen Punkt ansprechen und zwar das Thema Datenschutz, weil es werden ja auch relativ viele Daten übermittelt an die Hersteller, an die Betreiber, möglicherweise auch an Amazon, wenn ich Alexa nutze oder an Google, wenn ich den Google Assistant nutze. Das heißt, mein Smart Home fit mache mit smarten Lautsprechern oder darüber auch bediene. Sprachsteuerung kommt ja immer mehr auch in Mode. Gibt es denn beim Thema Datenschutz Dinge, auf die ich achten sollte, beziehungsweise wie steht es um den Datenschutz im Bereich Smart Home?
Der kleinere Teil von Smart Home Geräten ist wirklich nur in Ihrem Netz und in Ihrem Zuhause aktiv. Die meisten Geräte haben inzwischen irgendwelche Cloud-Anbindungen, wo Sie Ihre Daten zu einem Dienstanbieter senden, wo sie de facto sogar von diesem Dienstanbieter ferngesteuert werden. Ist also zum Beispiel ein Irrglaube, wenn Sie sich einen Amazon Alexa Lautsprecher in die Wohnung stellen, dass Sie sich dann mit diesem Lautsprecher unterhalten würden. Dieser Lautsprecher, sobald der kein Internet mehr hat, funktioniert der nicht mehr. Und das liegt daran, dass er de facto nur ein Sensor ist für eine große Amazon-Cloud, die ihre Anfrage bearbeitet. Also sie fragen ihren Lautsprecher nach einem Kochrezept oder was auch immer sie mit dem Lautsprecher so bereden. In Wirklichkeit unterhalten sie sich mit einem großen Server irgendwo in Amerika bei Amazon. Dieser Server speichert mitunter auch ihre Sprachaufzeichnungen, wenn sie da mal eine Anfrage nach Bundesdatenschutzgesetz bzw. Datenschutzgrundverordnung stellen, dann können sie sich auch ihre Aufzeichnungen aushändigen lassen. Das heißt, sie haben jetzt de facto ein Mikrofon in ihrer Wohnung, das seine Aufzeichnungen direkt an einen Server dieser Anbieter sendet. Dort werden sie bearbeitet, dort werden sie beantwortet, dort werden sie gespeichert. Zu beiden gab es jetzt kürzlich schon die entsprechenden Skandale, sowohl bei Apple als auch bei Amazon, beides eben große Hersteller. Das heißt, hier haben sie eigentlich ein Gerät, das nicht sie steuern, sondern das durch ihre Befehle über den Umweg des Internets bedient wird. Ich habe das mal genannt, im Prinzip Sensoren der Cloud. Sie holen sich also jetzt wirklich einen Sensor für Amazon in ihre Wohnung, ein Mikrofon für Amazon in ihre Wohnung, und wenn Amazon wirklich mal aus sein sollte oder nicht mehr erreichbar sein sollte, dann funktioniert dieses Gerät nicht. Es ist also nicht das Gerät, mit dem sie da arbeiten, sondern es ist wirklich ein Server irgendwo in den Händen von Amazon oder Apple, der da mit ihnen spricht. Eigentlich schon eine relativ gruselige Vorstellung, wenn man sich eben überlegt, dass wir hier von Audioaufzeichnungen mitunter aus dem persönlichen Lebensbereich reden und vor allem, wenn wir daran denken, dass diese Geräte immer mal wieder anspringen, obwohl wir sie nicht angesprochen haben.
Das sagt Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Er kritisiert vor allem, dass viele Geräte, die im vernetzten Zuhause mit dem Internet verbunden sind, zu wenig vor Hackerangriffen geschützt sind und leicht von Angreifern gekapert werden können. Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.